Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Bann ist gebrochen. Daniil Medvedev gewinnt zum ersten Mal ein Turnier, zum zweiten Mal. Jannik Hantmann steht in Santiago de Chile im Finale. Auch zwei Damenturniere sind noch nicht beendet. Und in Acapulco ist eins der Sorgenkinder in diesem Jahr erfolgreich durch das Turnier gegangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert.
Hallo
Philipp.
Hallo Andreas.
Wir wollen heute eine ganze Menge über Sportliche sprechen, aber wir müssen über ein Thema reden, das in der letzten Woche dann auch so ein bisschen die News dann befüllt hat, und es war das beherrschende News-Thema. Es gab zwei News in der letzten Woche und davon waren Turniere direkt betroffen. Auf der einen Seite ist in Mexiko ein Drogenbaron, ein Mafia-Chef, ein Mafia-Boss, ein Mob-Boss getötet worden von der Polizei. Da gab es Unruhen dann. Und dann wurde für diverse Teile des mexikanischen Festlandes wurden Reisewarnungen ausgesprochen, unter anderem auch für die Gegend rund um Acapulco. Die Organisatoren meldeten sich sofort, dass dort gesagt worden ist, ja, wir kümmern uns um die Spieler, die sind auf einer großen Anlage, die sollen auch gar nicht so sehr alleine raus, um die wird sich aber gekümmert und wir haben dort keine Probleme. Danach gab es dann keine News mehr. Am Wochenende gab es dann den, in Anführungsstrichen, Präventivschlag der USA gegen den Iran, wo es Luftschläge gab, nicht nur von den USA, sondern auch von Israel. Dazu gab es dann Rückschläge von Iran, unter anderem nach Abu Dhabi, unter anderem Kuwait, Bahrain und auch Dubai. Der Flughafen wurde gesperrt und dann am Samstag, an dem das Herrenfinale eigentlich hätte stattfinden sollen, was nicht stattgefunden hat aus anderen Gründen, wurde zum Beispiel auch der Flughafen gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme sitzt Daniil Medvedev zum Beispiel auch noch in Dubai fest und kann noch gar nicht raus aus Dubai, weil der Flughafen gesperrt ist. Es sind so ein paar Nachrichten in dieser Woche gewesen, die dann schmerzlich dann auch vor Augen führen, wie fragil der ganze Tennissport, der ja global angesetzt ist, wie fragil dieser Tennissport ist, weil ich wusste zum Beispiel nicht am Samstagmittag, ob das Finale stattfinden würde, aus politischen Gründen. Also es ist aus sportlichen Gründen nicht stattgefunden hat, wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben schmerzlich vor Augen geführt bekommen, dass Tennis durchaus anfällig ist für politische News.
Ja, ich meine, wir haben ja immer das eine Metathema, zumindest seit Jahren, und das ist der Klimawandel und Tennis. Da ist noch gar nichts passiert. Mal gucken, ob da irgendwann mal etwas draus folgen wird. Ich würde erstmal nicht drauf setzen. Und dann hast du es jetzt angesprochen. Tennis findet ja häufig in Ressorts statt oder in Städten, die unglaublich reich sind, die Ressourcen haben, um so Tennisturniere zu stemmen. Und Acapulco, das Thema kommt ja immer mal wieder auf. Wie wird umgegangen mit den fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die es in manchen Provinzen von Mexiko gibt, muss man ja auch immer sagen, betrifft nicht ganz Mexiko. Zum Beispiel Yucatan, wo jetzt das Damenturnier war, war quasi gar nicht von betroffen. Aber das Turnier in Acapulco rühmt sich seit Jahren, dass es quasi hinter verschlossenen Türen in einem Urlaubsresort stattfindet und dass deswegen nichts passieren kann. Und Dubai, ich meine, da ist ja nun wirklich einfach über die letzten zweieinhalb Jahrzehnte eine Glitzerwelt aufgebaut worden in Teilen des Nahen Ostens, mit dem Versprechen, dass man gefeit sei vor allem anderen, was im Nahen Osten passiert. Und jetzt hat der Iran dahin zurückgeschlagen. Müssen wir jetzt natürlich mal gucken, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendeine Form von Waffenruhe gibt und dann wird das wahrscheinlich wieder aufflammen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Spieler da jetzt irgendwann in den nächsten Tagen raus können. Ich würde auch noch denken, dass Medvedev in Indian Wells wird antreten können, aber ja, das sollte jetzt natürlich nicht der einzige Grund sein, zu hoffen, dass es dort zu einer Waffenruhe kommt. Ich denke, es wäre aber ein ganz guter Nebeneffekt fürs Tennis.
Dienstag soll es ein Mixed-Event geben in Indian Wells und da wird er wahrscheinlich nicht dabei sein. Ich habe dann noch von Alexander Bublik dann nur eine Instagram-Story gesehen, dass er gerade aus Dubai abgeflogen war, als diese Erstschläge begannen. Der Luftraum wurde dann sofort gesperrt und die Golf- und die Emirats-Airlines dürfen dann ja noch über Russland fliegen und dann war er dann irgendwann über russischem Staatsgebiet etc. Also das ist eine Geschichte, die sehr, sehr nah rangekommen ist an die an das Turnier in Dubai, und das Doppel wurde zum Beispiel noch durchgeführt mittags. Aber da war zu dem Zeitpunkt war schon der Angriff auf den Iran durchgeführt worden oder der Erstschlag auf den Iran. Und das ist halt.
Ist da nicht auch noch ein dicker Challenger in Abu Dhabi? Oder liege ich
da falsch? Jumeira, da ist ja Dings jetzt, da wollte ja eigentlich Max Schönhaus in dieser Woche jetzt hin. Zusammen mit Nils McDonald und Philipp Pitschner. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, und dann mich da mal zu erkundigen, ob die wirklich hingefahren sind oder ob das Turnier dann auch stattfindet. Aber also es ist dann tatsächlich so eine Geschichte, dass wir im Moment eine Phase in der Weltgeschichte und in der Weltpolitik haben, die ja nicht nur das Tennis betrifft, auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, wenn wir in die USA und den Sport dort dann schauen. Was aber im Moment wirklich, wirklich besorgniserregend ist, wenn wir nur wirklich mit den Scheuklappen aufs Tennis schauen, dass wir im Moment wirklich einige Sachen haben, wo man sagen muss, boah, das läuft nicht wirklich richtig gut.
Ich meine, Tennis ist unter Umständen auch der internationalste Sport. Ja. Klar, Fußball wird überall gespielt.
Formel 1 vielleicht noch.
Ja, aber sie rotieren natürlich auch nicht jede Woche durch. Also Formel 1 schon, aber dann guck mal auf Starterfeld, das ist natürlich schon sehr europäisch geprägt. Ist das Spitzentennis auch, aber davon ab sind wir ja doch etwas breiter aufgestellt. Und das heißt, Tennis ist ja für alles immer anfällig. Alles, was passiert. Wir denken an Covid zurück. Auch da war Tennis wirklich ja sehr betroffen. Und eben der Klimawandel, da wo komplett weggeguckt wird. Und China und andere Krisen. Also ich denke, das wird immer so sein, und Tennis wird halt auch immer dem Geld hinterherlaufen. Deswegen finden so viele Turniere seit ungefähr 2 Jahrzehnten in den Golfstaaten statt, und deswegen ist Tennis irgendwann auch zum Beispiel nach Mexiko zurückgekehrt. Also denke, das wird uns in irgendeiner Form erhalten bleiben. Aber jetzt denke ich, wenn die meisten Spieler dann hoffentlich auch alle Spieler und Beteiligten abgereist sind, dann wird es jetzt wahrscheinlich das Tennis erstmal nicht mehr direkt tangieren. Jetzt bewegen wir uns ja primär in den USA und dann in Europa bis eigentlich zum Herbst hin.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, dass die Fujairah Open in Abu Dhabi, heute sollte eigentlich die Quali starten. Es gab keine Ergebnisse heute. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal verschoben worden ist, dass wahrscheinlich die Spieler vor Ort sind, aber im Moment jetzt noch nichts passiert. Und wie gesagt, da muss ich dann tatsächlich dann vielleicht nochmal nachfragen, was dort Phase ist. Das ist unser kleiner Einschub. Es beschäftigt uns ja auch als Menschen, als Bürger persönlich, was im Moment in der Weltgeschichte passiert. Und deswegen wollten wir da am Anfang drüber sprechen. Es ist kein leichter Übergang, aber wir haben uns dem Sportlichen verschrieben und vor allen Dingen dem Tennis. Und da wollen wir über die Turniere der letzten Wochen sprechen. Und zu diesem Zeitpunkt, wir nehmen am Sonntagabend auf, und es tut uns leid, dass wir nicht am Montag aufnehmen können. Wir haben es leider, haben leider keine Möglichkeit, am Montag aufzunehmen. Deswegen wissen wir zu einigen Turnieren den Sieger oder die Siegerin noch nicht. Und ein Ergebnis bzw. ein Match läuft gerade, ein Finale, das in Austin. Vielleicht kriegen wir das noch rein hier in diesen Podcast. Das andere Turnier und das andere Finale beginnt erst heute in der tiefen Nacht. Das ist das Finale der Merida Open in Mexiko. Ein WTA 500. Jasmine Paolini war dort an 1 gesetzt, hatte spät noch eine Wildcard bekommen. Emma Navarro war dort mit dabei. Ansonsten war das Turnier eher schwach besetzt für ein 500er Turnier, so gerade zwischen dem Middle East Swing und Indian Wells ist das ein Turnier, was schwer Spielerinnen anlocken kann. Jasmine Paolini hat im Halbfinale verloren. Obwohl sie vorher eine Bilanz von 10-0 gegen Christina Buxer hatte, hat sie das Halbfinale verloren. Christina Buxer und Magdalena Frech bestritten das Finale oder bestreiten das Finale. Buxer, ich habe letztes Jahr über sie gesprochen. Wir haben schon ein, zwei Mal über sie gesprochen. Ich hatte immer einen bisschen besseren Eindruck von Christina Buxer als du. Niemand gewinnt 11 Mal in Folge gegen Christina Buxer. Sie hat hier das Finale erreicht, und das mit Siegen unter anderem auch über Zeynep Sönmez oder Marina Stakusic. Also durchaus Spielerinnen in ihrer Güteklasse, und dann mit Jasmine Paolini den großen Sieg hier geschafft.
Güteklasse ist vielleicht das Stichwort. Ich denke, wir sollten das schon noch mal kurz aufgreifen, die Qualität des Feldes. Ja. Weil wir haben das jetzt ein paar Mal gehabt mit den 500er Feldern. Und ganz ehrlich, das ist ein 250er Feld. Also da gibt es für mich einfach keinen Grund dazu, das in die dritthöchste Kategorie zu ziehen. Warum passiert es? Weil wenn mehr Geld gezahlt wird, und der Unterschied zwischen 500ern und 250ern ist ziemlich groß, gerade bei den Preisgeldern, dann dürfen dort mehr Spielerinnen aus den Top 10 antreten. Und klar, dann kann eben auch eine Paolini hier noch eine Wildcard erhalten. Aber an sich, denke ich, verfälscht ist das Tennis. Ich finde es super, dass die Spielerinnen mehr Geld verdienen und dass sie Chancen bekommen. Aber es verfälscht das Tennis, weil mittlerweile einfach inflationär 500er-Turniere angeboten werden. Und einfach der Unterschied ist zu groß zwischen dem hier und Stuttgart oder zwischen dem hier und wahrscheinlich sogar Straßburg. Wir können jetzt wahrscheinlich jedes 500er durchgehen, aber der Unterschied ist zu groß. Also da bin ich gespannt, ob vielleicht eine 250-plus-Kategorie geschaffen wird, wo dann trotzdem 250 Punkte vergeben werden, aber einfach mehr Preisgeld. Ich denke, irgendwas muss passieren, weil das sollte eigentlich nicht der Fall sein. So toll das für Buchscher und Frech ist, und Frech hat ja sogar schon mal eins dieser 500er-Turniere damals in Guadalajara gewonnen, ich glaube, das passt eigentlich nicht. Das wollte ich noch kurz vorausschieben, weil irgendwie, ich denke, da wird immer etwas verfälscht. Und an sich ist es ja immer cool, die Turniere in Mexiko. Stimmung ist super, die sehen ästhetisch einfach fantastisch aus, in der Nacht spielen. Das Turnier war ein absolutes Break-Festival, das dann auch die Überleitung zu Buchscher, die einfach einen sehr guten Return hat. Und du hast recht, wir haben in US Open und in Hongkong über sie geredet. Und sie hat einen tollen Return. Und sie ist ziemlich athletisch. Sie hat jetzt aber eigentlich nichts, was sie in dem Sinne auszeichnet. Und hier hat sie dann eine ziemlich goldene Woche erwischt. Keinen Satz abgegeben, Paolini geschlagen, das Match gegen Paolini auch noch gedreht, was durchaus im ersten Satz eher in Richtung Paolini ging. Und für sie absolut eine tolle Sache, was sie erreicht hat.
Wir können mal sagen, in Mexiko ist eine wirklich gute Vorbereitung, oder Mexiko, die Turniere dort sind eine gute Vorbereitung auf Indian Wells, weil auch dort die Plätze sehr, sehr langsam sind. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch, die Bälle gehen sehr schnell auf. Also da ist eine ganze Menge, und deswegen sagst du jetzt auch gerade das Break Festival hier in Mérida. Es ist einfach so, dass diese Plätze sehr langsam sind, auch wegen der äußeren Bedingungen, und dass hier der eigene Aufschlag nicht unbedingt die größte Waffe sein muss für eine Spielerin, um erfolgreich zu sein. Und bei Christina Buchscher ist es tatsächlich eine Geschichte, wo man sagen kann, der eigene Aufschlag ist jetzt vielleicht nicht ihre Stärke, aber sie hat es geschafft, unter anderem dann auch gegen Jasmine Paolini beim 7:5, 6:4, dann ihren Return durchzusetzen. Und das war einfach ein richtig gutes Turnier. Erste Runde dann auch gegen Donna Vekic. Vekic kriegt im Moment kein Bein an die Erde so richtig, ne?
Na, so mit ihren Diamanten beschäftigt, wie wir in Australien wieder gehört haben. Also da hat sie auch den One-Point-Slam nur genutzt, um allen ihre Werbedeals zu präsentieren. Ich fürchte, da sind wir ein bisschen angekommen. Ich sehe im Moment bei ihr nicht viel Ehrgeiz, irgendwas an der Situation zu ändern.
Magdalena Frech ist eine Spielerin, die sehr, sehr unauffällig durch die Gegend wandelt. Sie hat hier gegen Maria Timofejeva in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Jessica Busas Manero 6-0, 6-3, gegen Marie Buskova in drei Sätzen gewonnen. Das war vielleicht das beste Match dieser Woche. Und dann gegen Zhang Zhuai, wo Zhang Zhuai schon 4 Matchbälle im zweiten Satz abgewehrt hat und diesen dritten Satz noch erzwungen hat. Kleine Randnotiz, dass Zhang Zhuai nach ihrer damaligen Monster-Negativserie von 24 Matches in Folge, die sie verloren hatte, jetzt einfach wieder da ist und bei Turnieren ins Halbfinale kommen kann, ist auch eine schöne Geschichte. Aber Magdalena Frech hat das dann am Ende nervenstark durchgezogen und steht hier im Finale. Und auch für sie ist es ein großer Zahltag. $114.500 einfach mal für die Spielerin. Es ist nicht nichts für die Spielerinnen. Das ist ungefähr, was die erste Runde bei den Grand Slams abgibt. Und damit kann man echt eine ganze Menge machen dann auch. Und das ist auf diesem 500er-Ebene oder auf der 250er-Ebene ist es ein großer Zahltag. Immer noch für die Frauen dann auch.
Ja, es dürften so 3-4% ihrer Karriereeinnahmen sein. Und vor allem punktetechnisch natürlich die fast schon Garantie, die nächsten 3 Grand Slam-Turniere auch noch mitzunehmen. Und dann zack, ist man mal eine 500.000. Klar, am Ende ist eine 500.000 nicht eine 500.000, weil da kommen Steuern und dann muss ein ganzes Team bezahlt werden. Aber es ist zumindest etwas, das dafür sorgt, dass das kein Verlustgeschäft ist. Und Frech ist für mich so eins der, die ist natürlich relativ unauffällig, aber so ein bisschen so ein Konditionswunder. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sie damals den Titel in Guadalajara gewonnen hat und dann hier auch wieder. Es sind ja quasi tropische Temperaturen. Da brauchst du wirklich halt Kondition und Zähigkeit, und beides bringt sie absolut mit. Sie kriegt den Ball tief rein, ist auch eine gute Return-Spielerin. Also zusammen haben Buchscher und sie fast 100 Breakbälle in jeweils 4 Matches erspielt. Und was das Beeindruckendste war, du hast schon das Match gegen Buskova angesprochen, aber ich denke, noch beeindruckender war das gefühlte Comeback gegen Zhang, nachdem sie da eben schon eigentlich durch war und Zhang dann so ein bisschen im Mute Verzweiflung die Matchbälle abwehrt und dann kommt frech da im dritten Satz zurück. Das erleben halt einfach so häufig im Sport, dass die Menschen das nicht schaffen. Sie hat es geschafft und ich denke, es ist eigentlich auch leichte Favoritin gegen Buxa. Aber ihr werdet es dann schon wissen, wahrscheinlich, wenn ihr es hört.
Ja, also Christina Buxa gegen Magdalena Frech im Finale des WTA 500 in Mirida. Das ist dann in Deutschland ist dieses Turnier so ein kleines bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze, weil es halt tief in der Nacht stattfindet. Und bei den Herren in Acapulco ist es dann auch noch ein bisschen was anderes, weil das Feld ist deutlich besser besetzt. Aber wir wollten euch auf jeden Fall darüber informieren, dass dieses Turnier hier stattgefunden hat und zwei Spielerinnen im Finale standen mit Christina Buxa und Magdalena Frech, die durchaus schon ihre Erfolge gefeiert haben, aber keine Stammkundinnen sind, was solche tiefen Runs angeht. Ein Wort dann auch nochmal, eine andere Spielerin neben Donna Vekic, der überhaupt nichts gelingt bislang in diesem Jahr, ist Dajana Jastremska. Ich habe das Match sogar gesehen gegen Marina Stakusic. 4-6, 3-6, auch für Dajana Jastremska im Moment gar nichts los, so richtig sportlich.
Ich dachte schon, du sagst Paulini, der gar nichts gelingt. Zwar auch im übertragenen Sinne, können wir gleich nochmal drüber reden, aber eigentlich ist es ganz okay. Ich meine, Jastremska dürfte wirklich, ich weiß gar nicht, gibt es eine schöne Übersetzung für das englische Wort streaky? Nicht wirklich, ne? Einfach, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der so von der Form sich mittragen lässt wie Jastremska. Und für mich hier auch das Problem, super schwacher Aufschlag. Und das kann halt ganz schnell nach hinten gehen, wenn sie nicht den Rhythmus von der Grundlinie hat. Weil wenn sie den hat, dann ist sie in vielen Matches drin und der Return ist dann auch gut genug, um auch teils große Matches zu gewinnen. Aber wenn die Form von der Grundlinie nicht stimmt und beim Aufschlag nichts kommt, ja, dann ist man halt ein ziemliches Kanonenfutter für die anderen Spielerinnen in den Top 100. Und ihr passiert das immer wieder. Und ich meine, sie hat natürlich, das ist ja auch mal fast schon eine philosophische Frage, welche Karriere will man haben? Will man zum Beispiel ihre haben, die schon immerhin ein Halbfinale bei den Australian Open stehen hat, immer wieder große Resultate, dann aber auch teilweise für Monate, wenn nicht gefühlt Jahre, verschwindet von der Bildfläche? Oder hat man halt einfach so eine schöne, liebe Durchschnittskarriere von jemand, der Peak irgendwie 18 im Ranking war, aber vielleicht nie über ein Achtelfinale bei einem Grand Slam hinausgekommen ist?
Dajana Jastremska, also in der ersten Runde raus. Das Halbfinale erreicht hatte Jasmine Paolini. Sie musste allerdings nicht viel dafür tun. Sie hat in der ersten Runde gegen Priscilla Horn gewonnen, dann gegen Katie Bolter nach 0-6, noch 6-3, 6-3 gewonnen. Das waren zwei Siege mal am Stück. Dann verliert sie gegen Christina Buxa mit 5-7, 4-6. Der Start ins Jahr war für Jasmine Paolini eher schwierig. Dritte Runde Australian Open, da hat sie noch gegen Frech vorher gewonnen und gegen Alexandra Sasnovic, verlor dann gegen Iva Jovic, aber seitdem gegen Maria Sakkari verloren, gegen Alexandra Ayala verloren und jetzt gegen Christina Buxa. Eine Spielerin, die sich natürlicherweise in den Top 10 wähnt, ein durchaus schwieriger Start.
Ich habe meinen Taschenrechner rausgeholt, weil ich glaube, es war nicht nur dieses Jahr, sondern wenn ich jetzt gucke, seit Beginn der US Open eine Siegbilanz von 15 zu 14. Ja. Das ist eher, jemand, der zwischen 20 und 30 im Ranking ist. Und ich glaube, es gibt nicht so den einen evidenten Punkt, woran es liegt. Sie hat jetzt selber in Mirida gesagt, ihr fehlt das Selbstvertrauen. Und ich würde mal sagen, wenn man das Halbfinale anguckt, dann ist es vor allem die Vorhand. Und da ist sie meiner Meinung nach ziemlich abhängig von, weil der Aufschlag ist jetzt natürlich kein entscheidender Faktor. Und die Rückhand ist super solide und die Athletik ist super und der Return ist gut. Aber sie lebt total von dieser Vorhand. Und man hat hier auch Phasen gesehen, sie kann ja einfach alles auf der Vorhand. Sie kann Tiefe reinbekommen, sie hat genug Spin, sie kann halt wirklich Gegnerinnen treiben. Auch Gegnerinnen, die in der Weltrangliste über ihr stehen und das sind nicht viele. Aber wenn sie viele Fehler auf der Vorhand macht, und das ist hier im Halbfinale passiert, wo sie dann irgendwann total weggerutscht ist und nur noch 2-3 Spiele hinten raus gemacht hat, und das ist bei ihr eigentlich total selten der Fall, dann denke ich, spricht das auch schon ein bisschen für die Probleme. Und sie hat jetzt einiges am Punkt zu verteidigen. Rom war sie im Finale, dann kommt Cincinnati im Sommer, da stand sie im Finale, also da wartet jetzt einiges. Für mich ist sie immer noch eine, die am Rande der Top 10 ist. aber langsam wird sie in Form kommen müssen. Denn wir wissen, bei den Damen gehen im ersten Quartal 4.000er und einen Grand Slam über die Bühne. Das sind 5.000 Punkte. Wenn man aus denen vielleicht nur 200 mitnimmt, dann hat man Probleme im Ranking.
6.000 sogar, ne?
Ja, klar. Stimmt, die sind auch eine 2.000 Punkte.
Zwei hin, drei im Sinn. Also das Finale in Merida bestreiten Christina Buxer und Magdalena Frech. Das Finale in Austin läuft im Moment gerade, während wir aufnehmen. Das läuft zwischen Taylor Townsend und Peyton Stearns. Peyton Stearns, die seit letztes Jahr French Open eigentlich überhaupt nichts richtig auf die Kette bekommen hat und jetzt mal endlich wieder einen Finallauf hatte, unter anderem mit einem Sieg, den sie selber dann beschrieben hat als unglaublich wichtig gegen Oksana Selekmeteva in der im Viertelfinale, als sie 6-1, 5-7, 7-5 gewann, steht im Finale gegen Taylor Townsend und das ist eine Premiere und das hat mich dann nochmal überrascht. Das ist eine Geschichte, die habe ich nicht so beobachtet, dass Taylor Townsend zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem WTA-Finale steht. Ganz ruhig, Andreas. Das ist für mich eine überraschende Nachricht gewesen und sie war auch zum ersten Mal im Halbfinale eines WTA-Turniers. Das sind zwei überraschende News für mich gewesen und Taylor Townsend hat hier gegen Rebecca Masarova gewonnen in drei Sätzen, vorher gegen Nicola Bartunkova und in der ersten Runde hat sie gegen Linda Frovietova Matchbälle abgewehrt und dann hat sie im Halbfinale gegen Aisling Kruger gewonnen. Hat dich das auch in der Recherche überrascht, dass das erste Halbfinale bei einem WTA-Turnier für Taylor Townsend im Einzel war?
Ja, absolut. Also es ist wahrscheinlich halt auch das Jastremska-Symptom. Ja. Vielleicht müssen wir das irgendwie erfinden fürs Tennis, weil sie hat natürlich große, große Siege in ihrer Karriere geschafft, alleine bei den US Open. Sie ist die Nummer 1 im Doppel schon seit einiger Zeit. Sie ist einfach eine auffällige Erscheinung, jemand, der zu reden weiß, die Meinungen hat, den Flair hat und dass sie aber nie ein Halbfinale erreicht hat, wäre ich nicht drauf gekommen. Und es ist natürlich schon so, dass sie nie richtig nach oben gekommen ist im Ranking und dafür hat ihr dann die Konstanz auf der Tour gefehlt. Trotzdem hätte ich jetzt gedacht, sie hat mindestens irgendwie zwei Titel irgendwo halt mal entlang des Weges gewonnen. Und man hat ihr dann ja auch gesehen, wie sehr sie sich darüber gefreut hat. Ja. Und man würde ja denken, 250er Halbfinale, okay, ich meine, du bist Taylor Townsend. Aber sie fand super. Und die Auslosung war ein bisschen glücklich. Und trotzdem hat sie das halt für sich genutzt. Und das ist jetzt nicht etwas, was ihre Karriere unbedingt ausgezeichnet hat. Und es war ja ein schwieriger Weg gegen Gegnerinnen, die sie eigentlich schlagen müsste. Ich nehme jetzt an, dass sie das Finale verlieren wird. Trotzdem für sie eine sehr coole Sache.
Jessica Pegula hatte dort als Nummer 1 gesetzt, aus dem Turnier rausgezogen. Eine Spielerin, die hier auch schon mal das Turnier gewonnen hat. Und Yuan hatte den Spot übernommen als Lucky Loserin. Deswegen ist Taylor Townsend in der oberen Hälfte dann auch nicht auf Jessica Pegula im Halbfinale getroffen. Vorher hatte sie Linda Frovietova, die auch als Lucky Loserin hier eingestiegen war, war für Barbara Gracheva drin, besiegt, wie gesagt, Nicola Bartunkova, Rebecca Masarova und Aisling Kruger am Ende. Es ist eine Geschichte, das ist ja diese Reihe an Spielerinnen, die sich eigentlich als Einzelprofis sehen, auf der Doppeltour Riesenerfolge gefeiert haben und feiern und auf der Einzeltour nie so die ganz großen Erfolge feiern konnten. Elise Mertens, das möchte ich wirklich in Anführungsstriche stellen, ist ja so ein anderes Beispiel. Die definiert sich über ihre Einzelkarriere, hat eine super Einzelkarriere, vielleicht nicht das ganz große Einzelergebnis gehabt, ist eine der besten Spielerinnen der Geschichte im Frauendoppel gewesen. Aber die hat es dann erfolgreicher hinbekommen auf dieser Ebene. Und ich glaube, Taylor Townsend ist eine dieser Spielerinnen, die würde es lieben, als Einzelspielerin Erfolg zu haben. Und der erste Erfolg war jetzt halt hier.
Ich meine, ich habe jetzt kurz nachgeguckt, wie alt sie eigentlich ist. Sie ist 30. Also in der Theorie könnte natürlich jetzt noch über ein, zwei Jahre was gehen. Und ihr Spiel ist natürlich auch super attraktiv. Viel am Netz, geht schnell auf Winner, super Händchen. Aber sie hat es halt noch nie gezeigt. Ne? Also nie gezeigt, als in, dass sie das jetzt wirklich hier durchzieht für ein paar Monate. Vermutlich ist das jetzt eine Ausnahme. Und trotzdem ist es halt ein Moment in der Sonne im Einzel. Das ist natürlich echt cool.
Peyton Stearns, über die müssen wir auch sprechen. Die hat in den letzten 52 Wochen eine Bilanz von 21-20 gehabt. Da war allerdings auch noch der Halbfinallauf in Rom mit dabei letztes Jahr bei diesen 52 Wochen. Dort hatte sie damals Naomi Osaka besiegt, Madison Keys, Elina Svitolina. Dann hat sie in Roland Garros gegen Eva Lys in der ersten Runde 0-6-3-6 verloren, was wir damals noch besprochen haben, dass das eine Riesenüberraschung war, weil Stearns war gesetzt etc. Und seitdem ist sie, ich möchte es in einem Bildfall fassen, komplett vom Pferd gefallen. 8-15 ihre Bilanz vor diesem Turnier in Austin. Jetzt hat sie hier Fran Jones in der ersten Runde in drei Sätzen besiegt, dann Kaya Juvan, Oksana Selekmeteva und dann Kimberly Birrell im Halbfinale und steht jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im Finale eines WTA-Turniers. Eine Spielerin, von der ich letztes Jahr um diese Zeit noch gedacht habe, das ist eine glasklare Top-30-Spielerin, der ist überhaupt nichts gelungen im letzten Dreivierteljahr.
Ja, sie hatte letztes Jahr so ein bisschen Vibes von der neuen Julia Görges. Da muss man sich natürlich auch daran erinnern, dass es bei der ein bisschen länger gedauert hat. Die ist ja eine lange, lange Zeit, so zwischen 20 und 100 hin und her, bis sie dann 2-3 Jahre hinten raus gehabt hat, wo alles geklappt hat. Und sie und Stearns sind jetzt nicht dieselbe Spielerin, aber sie geben mir in ihrem Spiel, in ihrem Auftreten doch schon ein ähnliches Gefühl. Und bin sehr gespannt, ob Stearns jetzt hier aus diesem Lauf was ziehen kann, weil die nächsten Wochen sind natürlich wichtig. Und wenn jetzt Rom rausfällt, dann wird es halt auf einmal unglaublich eng. Mhm. Und jetzt einen Turniersieg hier, das gibt jetzt mal ein gewisses Polster, gibt dir dann vielleicht noch die Möglichkeit, in den Worlds in Miami vielleicht nochmal 150, 200 Punkte zusammenzuholen. Und dann wäre der mögliche Fall schon abgefedert, der passieren könnte durch Rom. Und trotzdem ist es schon interessant, dass sie nach dem Resultat in Rom ja wirklich halt eingebrochen ist, weil man das Gegenteil eigentlich hätte erwarten können. Unter Umständen ist es natürlich der erste richtig große Erfolg gewesen und die Aufmerksamkeit war da und vielleicht war das zu viel und vielleicht brauchst du einen zweiten Lauf, um das dann alles besser hinzubekommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie wir sie in der Sandplatzsaison erleben werden, denn für mich hat sie ein Spiel, um auf Sand eigentlich erfolgreich zu sein.
Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, woran liegt es, dass ihr Spiel sich nicht durchgesetzt hat jetzt hier in den letzten Monaten? Da kommt man dann auch wieder zu so einer Geschichte wie zu so einem weichen Faktor wie Selbstvertrauen. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die wir immer wieder betrachten müssen, dass dann irgendwann so das Selbstvertrauen weg ist, dass man denkt, ich gewinne überhaupt niemand gegen niemanden mehr. Bei Peyton Stearns kam dann noch dazu, meiner Meinung nach, dass sie kein Spiel hat, was in irgendeiner Weise Spielerinnen von Anfang an wegdrücken kann. Also es ist jetzt nicht das wirklich überwältigende Spiel, was andere Spielerinnen haben und wo man dann sagen kann, damit werden sie sich schon so ein paar Siege holen. Bei Peyton Stearns ist das auf anderen, fußt das auf anderen Qualitäten, dieses Spiel.
Na, und das Ding ist natürlich immer, wir reden jetzt ja, also wir haben hier noch einen im Halbfinale, wir haben Aisling Kruger, das ist für mich immer so ein bisschen die Mini-Rybakina. Aber 10-15% Unterschied zu derjenigen, die an der Spitze steht, sind halt 10-15% Unterschied, die dann jemanden halt irgendwo um die 50 bis 70 einlaufen lassen. Und wir holen ja immer mal wieder diese Statistiken raus, wie viele Punkte ein Spieler, Spielerin über eine Saison gewinnt. Und die Weltspitze holt halt wirklich so 52-53%. Und die ersten 50 holen normalerweise eben so knapp über 50 Punkte. Und dann die dahinter holen so 49, 48. Und das heißt, es ist ein kleiner Unterschied zwischen oben und unten. Und ich habe halt einfach das Gefühl, Stearns hat sich noch nicht ganz als Spielerin gefunden und noch nicht ganz entschieden. Aber da verweise ich eben nochmal auf eine Görges, wo das zum Beispiel auch lange der Fall war. Und ich traue ihr zu, das irgendwann in sich zu finden und zum Beispiel mal eine richtig gute Sandplatzsaison zu spielen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, ob sie den Titel hier holt.
Iva Jovic, die war so ein bisschen die große Spielerin, nachdem dann Jessica Pegula rausgezogen hatte aus diesem Turnier, verlor in der zweiten Runde gegen Ala Tomljanovic. Und Ala Tomljanovic kann immer noch den jungen Spielerinnen zwischendurch die lange Nase zeigen.
Und den ganz alten. Hat er vorher Venus Williams besiegt.
Ja, genau.
Williams und Jovic wahrscheinlich zusammen, weiß ich, knapp über 60. Mhm. Und es liegt nicht zu gleichen Teilen an beiden Spielerinnen. Und dann verliert sie gegen Kimberly Birrell. Also das hat sie, glaube ich, auch anders geplant. Kimberly Birrell halt wirklich, boah, also bisschen graue Maus, ne? Aber macht schon einiges draus seit einigen Monaten. Finde ich auch immer super, wenn so jemand nochmal einen Karrierehöhepunkt erlebt. Aber Tomljanovic, das fasst doch zusammen. Das große Match gegen Venus wird gewonnen, dann wird die aufstrebende Spielerin besiegt und dann gegen Burrell hatte sie Chancen, aber Burrell hat sie halt die ganze Zeit auf Armlänge gehalten.
Ja, das war so, dass Kimberly Burrell ist so ein bisschen in deutschen Kreisen bekannt geworden, dass sie damals die Erstrundengegnerin von Eva Lys war bei den Australian Open letztes Jahr, als Eva Lys ihren Achtelfinal-Run hatte und Burrell bis 10 Minuten vor dem Match dachte, dass sie auf Anna Kalinska ja treffen würde und hinterher, ich habe die Geschichte schon ein, zwei Mal hier erzählt, hinterher saß sie in Tränen aufgelöst hinter mir im Warteraum Richtung Pressekonferenzen und hat so gesagt, ja, ich habe mich hier ein Wochenende lang auf Anna Kalinska ja vorbereitet und weiß dann auch erst 10 Minuten vorher Bescheid, wer meine Gegnerin ist und da ist Eva Lys dann halt mit einem anderen Gefühl reingegangen als Kimberly Burrell, die hier dann auch das Halbfinale erreicht hat, neben Ashlyn Kruger. Und ansonsten, glaube ich, Venus Williams hat eine Wildcard bekommen, hat auch eine Wildcard jetzt für Indian Wells bekommen. Übrigens auch Lily Tagger, die eine Wildcard für Indian Wells bekommen hat. Tommy Haas hat ein gutes Näschen, glaube ich, was aufstrebende Spielerinnen angeht.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist halt aus dem Fall, wo jeder der oder die Erste sein will. Ne? Miami vergibt meist nach, wer ist Klientin bei IMG?
Und Alexandra Ayala, die letztes Jahr.
Da sind sie ja alle aufgetreten, angefangen von Garbiñe Muguruza vor 15 Jahren bis halt, weiß ich, jetzt eben Ayala. Und Indian Wells geht ein bisschen anders vor, aber alle träumen natürlich davon, weiß ich. Tagger kommt hier in die vierte Runde, es gibt große Aufmerksamkeit in Europa, wir können die Spielerin im amerikanischen Publikum vorstellen. Und das ist ja auch immer ein bisschen eine Wette darauf, dass so jemand, also bei kleinen Turnieren ist es die Wette, oh, dann kommt die Person hoffentlich nochmal wieder. Und bei so einem großen Turnier ist die Wette, ui, vielleicht kriegen wir eine fette Geschichte in der ersten Woche, die so ein bisschen auch abseits der Hardcore-Tennismedien wahrgenommen wird.
Also das Finale bestreiten momentan Taylor Townsend und Peyton Stearns. Stearns hat den ersten Satz nach knapp 80 Minuten mit 7-6 gewonnen. Der zweite steht jetzt 2-2 gleich. Peyton Stearns schlägt auf bei 1-2 gegen Taylor Townsend. Vielleicht kriegen wir das unter in diesem Podcast noch. Eine Nachricht wollen wir noch mitteilen, die in beide Teile gepasst hätte oder in die News der Woche. Aber wir haben uns gedacht, wir bringen das hier mal unter. Die USTA hatte ein Vakuum auf der CEO-Position. Louis Scher hieß er, der vorherige CEO, war, und das finde ich persönlich eher sympathisch, weil es meine zweite Sportart ist, ist zu den New York Mets gegangen als Head of Business Operations. So, und dafür brauchte man dann einen Neuzugang auf der CEO-Position. Dann hat es Brian Verhaeghe kommissarisch übernommen und jetzt letzte Woche gab es das wohl offenste Gerücht, das wahrgenommen worden ist, beziehungsweise wahr geworden ist. Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia und seit 2006 auch Turnierdirektor der Australian Open, ist jetzt der neue CEO der USTA. Man kann ihm einiges vorwerfen. Während der Pandemie hat er nicht immer glücklich agiert. Die Geschichte rund um Novak Djokovic, wie der angekommen ist und er verhaftet worden ist, dann in Abschiebehaft saß, hat kein gutes Bild auf ihn geworfen. Er hat damals versucht, ein Pandemie- oder zwei Pandemieturniere durchzudrücken. Ich weiß noch, dieses eine Turnier, wo Dominic Thiem ein 5-Satz-Match hatte vor vollem Haus. Am nächsten Tag gab es dann wieder einen Lockdown in Melbourne. Das kann er nur zum Teil verantworten, aber er sah in der Pandemie nicht unbedingt glücklich aus. Auf der anderen Seite hat er die Australian Open zu einem unglaublichen Event hochgeschraubt. Ich weiß nicht, was er noch bei den US Open machen will, aber er ist der neue CEO von der USTA und wird sich ab sofort dann auch um die US Open kümmern. Wie gesagt, es war eins der offensten Geheimnisse, das es in den letzten Monaten im Welttennis gab.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ihm das gut gefällt. Er ist jemand, der mit kalkuliertem Risiko die Australian Open wirklich rangeführt hat an die anderen drei Grand Slam Turniere und das war selbst vor 20, 25 Jahren noch nicht der Fall, dass die Australian Open ganz auf Augenhöhe mit den anderen dreien waren und vor 40 Jahren erst recht nicht und jetzt sind sie es auf jeden Fall. Er hat das hinbekommen durch eine knallharte Kommerzialisierung, dadurch, dass er super spielerfreundlich ist, dadurch, dass er immer wieder Sachen ausprobiert hat und er weiß trotzdem, dass er halt nur an der viertmächtigsten Stelle des Tennis gesessen hat. Mhm. Und er will, glaube ich, an die mächtigste Stelle. Und die dürfte immer noch Wimbledon sein. Aber die ökonomischen Möglichkeiten der US Open sind natürlich extrem hoch. Und es ist interessant, dass das jetzt alles passiert, während dieser Prozess um die PTPA noch läuft, weil die Australian Open sich ja eigentlich auf deren Seite gestellt haben oder aus dem Prozess quasi haben rausnehmen lassen. Und das haben die US Open noch nicht. Da können wir mal gespannt sein, wie das alles laufen wird. Und wir können auch gespannt sein, ob er dort genauso forsch auftreten wird, ob er dort genauso viel ausprobieren wird, ob er da auch immer wieder kalkuliertes Risiko eingeht oder ob die USTA, die halt wirklich einem europäischen Verband als einem Unternehmen entspricht wie in Australien, wie er da so mit umgeht. Und ich kann mir beides vorstellen, dass er sich richtig auf die Nase legt und dass alles total schief geht oder dass er so viel kalkuliertes Risiko eingeht und gewinnt, dass Tennis in den USA nochmal einen kleinen Sprung nach vorne macht. Halte ich beides für möglich. Aber es ist eine Wahl mit Risiko für beide Seiten. Das ist vielleicht so wie, weiß ich, wenn jemand, der im Fußball jemanden von der zweiten in die erste Liga geführt hat, jetzt, weiß ich, nicht Bayern München, vielleicht Borussia Dortmund übernimmt und Bayern München angreift. Wir werden es sehen. Er wird es lieben, das Risiko zu gehen. Und er war ja auch schon sehr lange sehr erfolgreicher College-Trainer in den USA. Ja. Hat da also durchaus Verbindung hin.
Head Coach der University Illinois von 1994 bis 2005. Ich kann mir ihn in Trainingsklamotten gar nicht vorstellen. Also ich habe diese Zeit nicht mitbekommen, als er dort Head Coach war. Er verlässt, glaube ich, einen relativ komfortablen Job mit den Australian Open. Ich habe es gesagt, er hat eine unglaublich erfolgreiche Zeit geprägt bei Tennis Australia. Die USA war dann jetzt auch noch sehr bemüht, seine Erfolge dort hervorzustellen, dass in Australien gerade Tennis der zweitpopulärste Sport inzwischen ist und dass die Mitgliederzahlen etc. gestiegen sind, dass die Zuschauerzahlen dann ja auch gestiegen sind. Das ist ein unglaubliches Event. Ich habe dann auch schon meine Kritik geäußert während der Australian Open. Es ist immer eine Spielwiese dann auch gewesen und er konnte sich immer ausprobieren. Dieser One-Point-Slam dieses Jahr, in den letzten Jahren gab es immer wieder Neuerungen. Dann die ganze Anlage, wie sie sich verändert hat über die letzten 10 Jahre. Ich war 2019 das erste Mal da. Das ist enorm. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser für Craig Tiley. Er ist etabliert. Aber USTA, das ist meiner Meinung nach nochmal ein komplett anderer Schnack als Tennis Australia.
Das Ding ist, er weiß es. Und er weiß, dass er dieses Risiko eingeht. Aber ich glaube, er gefällt sich darin, genau das zu machen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, er kommt nicht ursprünglich aus Australien. Er ist ein Südafrikaner, der dann den Weg in die USA gefunden hat, dort super erfolgreich geworden ist, sich dann quasi aufs nächste Level hochgearbeitet hat und jetzt das Gefühl hat, er steht kurz vor der Krönung und es wird niemanden aus dem Ausland geben, der Chairman oder Chairwoman von Wimbledon wird. Also ist das der zweitbegehrteste Job im Tennis, würde ich sagen, wenn man kein Spieler oder Spielerin ist.
Craig Tiley ist der neue Chef der USTA, das sollten wir auf jeden Fall noch mit reinbringen. Gleich werden wir über die Herren sprechen, die haben in Dubai gespielt, die spielen noch in Santiago de Chile gleich, während wir aufnehmen. Und die haben auch in Acapulco gespielt. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Acapulco, Santiago de Chile und Dubai waren die drei Turniere, die stattgefunden haben in dieser Woche auf der ATP-Tour. Lass uns als erstes über Dubai sprechen, weil das ist das Turnier, was uns am nächsten ist, auch rein geografisch gesehen. Und das eine absolut beeindruckende Serie beendet hat und eine der schönsten Statistiken eigentlich im Welttennis, vielleicht sogar im Sport. Daniil Medvedev hatte 21 Turniere auf der ATP-Tour gewonnen in 21 verschiedenen Städten. Jetzt hat er Dubai zum zweiten Mal gewonnen. Es konnte gar nicht anders sein als per Walkover, weil wenn Tellen Griekspo angetreten wäre, wahrscheinlich nur auf einem Bein, hätte er trotzdem gewonnen, um diese Serie von Daniil Medvedev dann in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten. Medvedev gewinnt nach einer enorm beeindruckenden Woche. Gegen Jerry Shung in der ersten Runde, gegen Stan Wawrinka in der zweiten, gegen Jenson Brooksby im Viertelfinale und dieses Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime, was so Vibes von 2021, 2022 wieder hochleben ließ. Er wäre der große Favorit auch im Finale gewesen, auch gegen einen fitten Tellen Griekspo. Sehen wir gerade die Wiederauferstehung von Daniil Medvedev, weil die letzten Monate waren abseits der Australian Open auch nicht schlecht.
Das ist wahrscheinlich die sportlich relevanteste Frage der letzten Woche gewesen. Und er ist jetzt im Race die Nummer 3. Würde man ja auch nicht denken. Mhm. Aber da hat er sich jetzt hingearbeitet. Ich habe auch länger drüber nachgedacht, auch jetzt gerade nochmal beim Spazieren direkt vor der Sendung. Ich denke, er hat es ganz gut formuliert. Es waren ein bisschen die perfekten Bedingungen für ihn. Es war sehr schnell. Mhm. Der Belag hat seinen Aufschlag wirklich gut angenommen. Er hat 4 Breakbälle im Turnier zugelassen. Klar, es war jetzt ohne das Finale, aber ich vermute, so viel mehr wäre nicht dazugekommen im Finale. Und er hat teilweise spektakulär gut retourniert, zum Beispiel gegen Auger-Aliassime, der bis zum Halbfinale auch wirklich hochklassig hinter dem eigenen Aufschlag gespielt hat und dann sehr hart arbeiten musste gegen Medvedev. Und was ich sagen würde, er hat wieder ein gewisses Level erreicht, aber ich weiß nicht, ob es so hoch ist und vielleicht überhaupt noch mal so hoch werden kann, wie es zwischendrin war, wo er ehrlicherweise neben Djokovic wahrscheinlich der beste Hartplatzspieler der Welt war über mehrere Jahre. Und das glaube ich nicht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Phase, wo er halt so ein bisschen nach hinten durchgereicht wurde. Und wenn es für ihn ideal läuft, beginnt jetzt eine zweite Karrierephase, wo er doch nochmal nach den Verletzungsproblemen, die ihn ja so ein bisschen die Aufschlagstärke gekostet haben, nochmal was in sich findet. Aber ich würde abwarten wollen, wie läuft es in Indian Wells, wie läuft es in Rom, wie läuft es bei den French Open. Also langsame Belege, wo er das nicht so für sich nutzen kann. Also insgesamt, er hat sich wieder gefunden. Er gehört irgendwo im Moment zwischen 8 und 15 hin, vielleicht sogar ein bisschen höher. Aber er ist wahrscheinlich nicht mehr ganz oben dran.
Was mir gefallen hat hier bei ihm, gerade jetzt hier in Dubai, ist, sein Aufschlag scheint wieder da zu sein. Und ja, es sind schnelle Bedingungen. Und ja, Asse sind da eher von Belang als zum Beispiel in Indian Wells. Aber das ist eine Geschichte gewesen, die in den letzten 2-3 Jahren bei ihm etwas vermisst worden war, weil er nicht mehr wegen seiner Schulterprobleme diesen Aufschlag hatte, wie zum Beispiel, was ich eben angesprochen habe, 2021, 2022. Und sollte er das hier durchziehen können und vielleicht die Schulter in irgendeiner Weise durch einen kleinen Tweak im Aufschlag nicht mehr so belasten müssen, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Sieg für ihn.
Und dann könnte er wirklich nochmal Richtung 5 oder so hochkommen. Ja. Denn viele Elemente seines Spiels sind immer noch ähnlich gut wie damals. Die Rückhand ist sehr, sehr stabil und präzise. Vorhand ist vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Der Return ist nicht mehr ganz so gut, auch weil die Tour so ein bisschen aufgeschlossen hat. Er war einer der Ersten, der wirklich von sehr weit hinten retourniert hat und der über Tiefe und Präzision gekommen ist. Das können jetzt halt doch einige. Und auch einige können den Court so weit beim Aufschlag öffnen, dass sie einfach gute Chancen gegen seinen Serve haben. Aber wenn sein eigener Aufschlag nochmal zurückkehrt und die verbesserte Vorhand, wo einfach mittlerweile mehr Spin drin ist, also mehr Sicherheit drin ist, auch ein bisschen mehr Power drin ist, also die Fähigkeit, den Punkt zu beenden, dann kann ich mir vorstellen, dass es A, nochmal etwas höher gehen kann und B, hat er halt die Fähigkeit wirklich bewiesen, wie kaum ein anderer in seiner Generation, dann die großen Finals zu erreichen. Also das muss man ihm ja auch lassen. Er hat ja einen Grand Slam gewonnen, aber er hat halt auch nochmal 5 Finals, glaube ich, zusätzlich erreicht. Und das ist wirklich um einiges mehr als alle anderen aus seiner Generation.
Daniil Medvedev hat dieses Turnier beherrscht und wie gesagt, dieses Halbfinale gegen Auger-Aliassime, ein der nur wirklich unbestritten besten Hartplatzspieler der Welt, auch wenn es Indoor immer noch ein bisschen besser läuft für ihn als Outdoor, aber das war schon beeindruckend. Also das muss man sagen, da hat er wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, ich Gucknummer, ich hatte es aufgeschrieben, 84% der Aufschlagspunkte gewonnen, ja, gegen Ogier Aliassime. Und so schlecht ist der Return nicht von Ogier Aliassime. Und Ogier Aliassime hat selber nur 56% der Punkte beim eigenen Aufschlag gewonnen. Und
der Return war ja nie ein Problem bei Medvedev.
Nee, aber ich meine, bis dahin hat Ogier Aliassime halt auch mal lässig durchserviert, das ganze Turnier. Und er war ja wirklich in super Form. Also das war wirklich einer der besten Turniersiege, die wir von Medvedev gesehen haben in den letzten 3 oder 4 Jahren.
Tellen Griekspor hat nach einer längeren Durststrecke auch mal wieder das Finale erreicht, auch wenn ich, und da lehne ich mich jetzt ein ganz kleines bisschen aus dem Fenster, er dieses Finale niemals hätte erreichen dürfen. Das Halbfinale war ein großer Verkehrsunfall und das war es aus der Sicht von Andrei Rublev, der dieses Halbfinale 5-7, 6-7 verloren hat. Im ersten Satz hatte Tellen Griekspor Probleme im Oberschenkel bekommen. Und da hat er sich bei einem Aufschlag, glaube ich, falsch bewegt oder ist falsch aufgekommen. Auf jeden Fall konnte er danach nicht mehr komplett 100% durchservieren. Was er dann gemacht hat, war, er ist auf jeden Punkt draufgegangen mit einem Versuch, den Winner zu schlagen und hat dann am Ende den Winner auch geschlagen und hat mit 7-5, 7-6 gewonnen. Aber da habe ich dann am Ende des Matches gedacht, André, habe ich gedacht, das Spiel hättest du nicht verlieren dürfen.
Das hat er auch gedacht.
Ja, das hat er wahrscheinlich so gedacht, ja.
Und die Veranstalter in Dubai hätten, glaube ich, auch lieber das Finale bekommen.
Ja, 100%. Ich hab da schon gedacht, oh, ob Tellen Griekspor da antreten wird.
Ja, und jetzt wissen wir, dass er ein paar Wochen nicht antreten wird. Was war es? Das heißt, mir nicht ganz aufgeschrieben, aber es war auf jeden Fall im Oberschenkel. Mhm. Und er hat, glaube ich, schon bis zum Sand mindestens abgesagt. Und ja, du hast die Situation angesprochen. Man muss sagen, es war insgesamt eine tolle Surfwoche von ihm. Er hat nur einmal einen Aufschlag abgegeben. Er hat mich nicht nur wegen seines Aussehens ein bisschen an Schapowalow erinnert, ein rechtshändiger Schapowalow, der halt auch einfach alles drauf drischt und durchgeht und eine super Woche gespielt hat, wirklich auch Gegner geschlagen hat, die ein bisschen über seinem Kaliber sind. Und er ist kein Return-Wunder. Er mag schnelle Belege, er mag es, schnell die Punkte zu holen. Und trotzdem hat Rublev so ein bisschen gezeigt, wie es bei ihm im Moment läuft. Er gewinnt relativ viele Matches in diesem Jahr, verliert aber alles Wichtige. Dritte Halbfinale, glaube ich, erreicht hier. Auf jeden Fall alle Halbfinals verloren, alle wichtigen Matches in diesem Jahr verloren. Hat sich irgendwie so ein bisschen eingerichtet zwischen 11 und 20 und da gehört er auch hin. Und trotzdem wäre es natürlich das viel unterhaltsamere Finale gewesen und die ATP hätte auf YouTube nicht als Highlight die 5 Minuten Trophäenübergabe posten müssen. Da habe ich schon sehr drüber gelacht, aber gut, was sollen sie machen?
Hongkong Halbfinale gegen Lorenzo Musetti verloren, Doha Halbfinale gegen Carlos Alcaraz, das war ein gutes Match und hier dann in Dubai gegen Tellen Griekspor. Also ich habe dann auch gedacht, das war auch so ein bisschen. Wir haben über seine Wutausbrüche etc. gesprochen und dass er dann versucht hat, jetzt in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger zu sein und auch versucht, einen anderen Fokus auf das Spiel zu finden. Da hat er sich meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen kampflos ergeben. Sein zweiter Aufschlag war ein Trainingsschlag zwischendurch für Tellen Griekspor, der auf alles draufgegangen ist, was ihm am zweiten Aufschlag entgegengebracht worden ist, dann über 40% der Punkte dann auch gemacht hat. Da hat mir Rublev nicht gefallen. Das muss ich dann einfach mal auch so zugeben. Das war ein rätselhaftes Match für mich. Tellen Griekspor, der brauchte mal so einen Lauf wieder, hat gegen Alexander Bublik ja in der zweiten Runde gewonnen. Er hat ein super Turnier gespielt. Otto Wirtan, Alexander Bublik, Jakub Menschik und dann gegen Andrei Rublev. Dann ist es der Oberschenkel hat dicht gemacht und er wird ein paar Wochen jetzt nicht antreten können. Aber das Turnier an sich war für Griekspor richtig, richtig gut.
Ja, eins der Top-Turniere seiner Karriere. Mhm. Und er ist ja nun wirklich jemand, der sehr wechselhafte Resultate hat, der lang gebraucht hat, bis er auf die Tour gekommen ist, dann wirklich auf der Challenger-Tour eine goldene Phase hatte und dann ein paar Schwierigkeiten hatte, sich oben festzusetzen in den Top 40. Und seitdem gefühlt jedes Mal dieselbe Saison spielt. 4, 5, 6 Highlight-Turniere und dann Niederlagenserien, die halt auch mal Wochen andauern. Und dann kommt er aber wieder und die Bedingungen liegen ihm und der Belag liegt ihm und dann haut er wieder einen raus. Und dann halt wieder nicht. Und so läuft das jetzt gefühlt wirklich seit 4 Jahren oder so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viel höher hinausgeht. Dafür sind Teile seines Spiels zu schwach. Auf der anderen Seite hat er halt diese Schnellkraft, die ihn dann durch Matches halt auch durchführt, wo man denkt, das ist eigentlich ein bisschen über seiner Liga. Menschik, auch Bublik und Rublev erst recht.
Ja. Eine Nachricht noch aus Dubai. Stan Wawrinka hat die erste Runde gegen Benjamin Hassan gewonnen, bei Wildcard-Inhaber. Und Stan Wawrinka wird in den Rest des Jahres viele Wildcards noch bekommen. Und das ist auch völlig zu Recht so. Ist durch diesen Zweitrundeneinzug wieder in die Top 100 zurückgekehrt und hat gegen Daniil Medvedev dann keine Chance gehabt. Aber er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr in die Qualis bei den Grand Slams müssen. Und das, glaube ich, ist eine Geschichte. Er hätte vielleicht auch sonst eine Wildcard bekommen, wobei French Open immer so ein bisschen Mucks sind, was die Wildcards außerhalb von Frankreich bzw. der einen für Australien angeht. Aber das wäre schon, glaube ich, auch eine Geschichte, die ihn sehr entlasten würde.
Und wer hat zugeguckt? Roger Federer hat zugeguckt.
Roger Federer hat zugeguckt.
Hast du hinterher gesehen, was Hassan gesagt hat?
Was, bitte?
Entschuldigung. Nee, mach du ruhig.
Mit einem schicken 8-Tage-Bart,
Roger Federer. Ja, und hast gesehen, was Hassan hinterher gesagt hat?
Dass er es nicht gesehen hatte, dass er da war, ne?
Genau, und dann wurde aber von Federer gegrüßt. Oder hat die Hand geschüttelt bekommen, hat er gesagt, wird er nicht mehr waschen.
Ja.
Also mein, wahrscheinlich Karrierehöhepunkt, einmal Federer über den Weg zu laufen, wenn man Benjamin Hassan ist, ohne jetzt despektierlich zu sein. Er ist ja auch ein eher humorvoller Typ. Ich glaube, er fand es sehr unterhaltsam. Einen kann man noch ganz kurz erwähnen. Jack Draper, erstes Tourmatch gespielt, gewonnen, zweites Tourmatch direkt verloren gegen Rinderknecht. Ich würde es jetzt aber mal der fehlenden Spielhärte zuschreiben. Der hat jetzt nur einen Titel in Indian Wells zu verteidigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den gewinnt. Aber so ein Viertelfinale für ihn wäre schon nicht schlecht. Sonst geht es halt doch ziemlich fix das Ranking runter.
Ja, hat jetzt eine neue Frisur, fast Glatze. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie der Vorsänger in Millwall.
Ja, ne? Dabei ist er nun wirklich ein Junge aus sehr reichem Haushalt. Ja. Aber gut, hat er eigentlich auch ganz schönes Haar, ne? Aber es musste wohl weg.
Flavio Corbolli hat das Turnier in Acapulco gewonnen, bevor wir uns weiterhin in Fashion-Dingen hier
wo wir von schönen Menschen reden.
Aufhalten, genau. Flavio Corbolli hat das Turnier in Acapulco gewonnen und er gewann es im Finale gegen Francis Tiafoe in einem Duell der beiden, ich habe es schon mehrfach jetzt erwähnt, in einem Duell der beiden Sorgenkinder, weil beide haben nicht viel auf die Kette bekommen in diesem Jahr. Bei Francis Tiafoe ist die Serie jetzt schon ein bisschen länger und Tiafoe musste hier durch einige Täler gehen. Gegen Alexander Kovacevic hat er Matchball abgewehrt. Gegen Brandon Nakashima lag er Break zurück im dritten Satz und Nakashima schlug auf den auf das Match auf, beziehungsweise im zweiten Satz schlug er auf das Match auf, konnte dann noch das Match drehen, hat hier das Finale erreicht, verlor 6-7, 4-6 gegen Flavio Corbolli, der hier gerade im Finale so ein paar Highlights ausgepackt hat mit der aus dem Lauf geschlagenen Vorhand. Das war ein stylischer Titel für Flavio Corbolli, der vorher gegen Mirmir Kecmanovic im Halbfinale gewonnen hatte, gegen Bingu und Dalibor Sucena und in der ersten Runde gegen Rodrigo Pacheco Mendes. Es ist jetzt nicht der große Lauf gewesen für Flavio Corbolli, aber auch hier können wir sagen, Siege geben Selbstvertrauen. Das ist egal, wie sie zustande kommen.
Sagen wir mal so, 500er Siege werden unterschiedlich geholt. Wir hatten es gerade bei den Damen in Merida, wir hatten jetzt gerade Dubai, was halt top besetzt war in diesem Jahr und klar, in Acapulco sind Zverev und Dimonor früh raus. Aber es kam dann halt wirklich dazu, dass die beiden Finalisten jetzt nicht die härtesten Gegner schlagen mussten. Und Corbolli hat ja wirklich nichts gebacken bekommen in dieser Saison und hat dann aber in Delray schon okay das Halbfinale erreicht und dann hier gewonnen und finde ich auch etwas ungewöhnlich gewonnen, denn er hat einfach super aufgeschlagen. Ich habe es versucht zu recherchieren, aber nichts wirklich gefunden. Ich denke trotzdem, es dürfte seine beste Aufschlagswoche gewesen sein, hat für seine Verhältnisse sehr viel Asse geschlagen, war ziemlich dominant hinterm ersten Aufschlag. Würde man jetzt einfach auch bei einem Turnier in Mexiko nicht erwarten, weil die heißen, schwülen Bedingungen es normalerweise ein bisschen langsamer machen, so wie es bei den Damen war. Aber Corbolli hat hier super durchserviert und ich bin gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen laufen. Ich hatte schon das Gefühl, dass der auch in ein Erwartungsloch reingefallen ist und damit auch ein bisschen gehadert hat. Und jetzt kommt langsam die Phase, wo er eigentlich Top-10-Spieler sein sollte, nämlich auf dem Sand. Bin total gespannt, wie er jetzt mit dieser eher kuriosen Saison umgeht.
Seine, die Aufschlagspunkte nach dem ersten Aufschlag, ich habe es jetzt mal nachgeguckt in dieser Woche, also die Punkte nach dem ersten Aufschlag gegen Rodrigo Pacheco Mendes 86,5%. das muss man ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Pacheco Mendes ist jetzt nicht der Gegner. Dalibor Sucina 86%, Yibing Wu 83,3%, Mirmek Kaczmanovic nur 73,5% und knapp 80% wieder gegen Francis Tiafoe. Und wenn man das durchguckt, dann hat er diese Zahlen eher selten. Und auch die Ace Rate zum Beispiel, also immer im zweistelligen Bereich. Sowas hat jemand wie Flavio Cobolli nicht, auch nicht. Auch wegen seiner Statur nicht. Er ist kein Aufschlagriese. Das ist dann schon eine besondere Woche für ihn gewesen jetzt.
Ja, der lebt von seiner Athletik, von seiner Vorhand, von seinem Return. Haben wir gerade bei Paulini alles gehört. Keine ganz unähnlichen Spieler, aber beide halt, ja, vielleicht natürlicherweise einfach ob der Körpergröße und der Ausrichtung des Spiels eben nicht mit Aufschlag gesegnet. Ich bin total gespannt, ob wir das jetzt als Feature irgendwie in dieser Saison sehen, dass er jetzt auf einmal zum Aufschlagspieler wird, dann, glaube ich, geht er wirklich in die Top 10 rein, wenn er nur ein klein bisschen Konstanz findet. Aber jetzt, denke ich, spannend wird Indian Wells und dann alles ab Monte Carlo. Weil normalerweise ist er jetzt Kandidat für, auch bei den großen Turnieren, Viertelfinale, Halbfinale, ist jetzt in die Top 15 reingegangen, ist jetzt Nummer 3 im Ranking der Italiener und jetzt sollte der Angriff beginnen auf die Top 10.
Was machen wir aus Francis Tiafoe? Der gefällt mir seit einem Dreivierteljahr gar nicht. Wir haben letztes Jahr sehr häufig während des US Swings über ihn gesprochen. Er hatte damals davon gesprochen, für ihn die wichtigste Zeit. Er hat kaum ein Bein an die Erde bekommen. Eine der wichtigsten Phasen des Jahres für ihn. Und seitdem ist er auch nicht so richtig auf die Beine gekommen. Und ich habe dann während dieser Woche, wo ich dann auch wieder die Zusammenfassungen dann alle geguckt habe, habe ich dann auch gedacht, so richtig eine Identität hat er nicht als Tennisspieler. Ob er so richtig weiß, was er als Tennisspieler machen möchte. Er ist mir häufig zu reaktiv und zu wenig selber aktiv. Wir haben bei allen US-amerikanischen Spielern haben wir so ein Muster, gerade bei den Top-Spielern. Bei Taylor Fritz haben wir es, bei Ben Shelton haben wir es, auch bei Tommy Paul haben wir es. Bei Francis Tiafoe will für mich diese Identität, was möchte er eigentlich aus diesem Tennisspiel machen, ist für mich nicht so richtig erkennbar.
Ich glaube, er sieht stimmungstechnisch ähnlich wie du. Was ich so an Zitaten gelesen habe, zweifelt er im Moment sehr. Ich glaube, es hat ihm schon zugesetzt, wie der Sommer 2025 verlaufen ist, weil er normalerweise seine Saison immer gerettet hat zwischen Wimbledon und den US Open. Das war jetzt einfach nicht der Fall im letzten Jahr. Und in den besten Phasen ist er erstmal ein starker Aufschläger. Das weiß ich gar nicht, ob er sich so sieht, aber er ist es. Und natürlich jemand, der an sich eine fast unüberwindbare Rückhand hat. Und halt wie so viele ein Problem auf der Vorhand. Und jetzt hatte ich aber wie du das Gefühl, dass er auf der Rückhand auch so ein bisschen die Richtung verloren hat und da auch zu viel vielleicht versucht hat. Ja, auch ziemlich viel Slice auf einmal gespielt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Weiß gar nicht, ob er mit seiner Athletik Slice spielen muss oder ob er es nicht einfach doch gegenhalten kann. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt die Identität findet. Er ist halt auch schon langsam 30. Er wird in dem Alter dann auch irgendwann eher über Aufschlag und Offensive kommen müssen, so gut die Athletik auch ist. Aber wir haben das immer wieder erlebt. Spieler, Spielerinnen, die so athletisch sind, die sich so sehr darauf verlassen können, entwickeln manchmal andere Teile des Spiels nicht weiter und bleiben so ein bisschen immer gefangen in dem, wer sie sind.
Hier hat er auf jeden Fall das Finale erreicht und das war ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig gegen Nuno Borges, der seine Hartplatzqualitäten auch unter Beweis gestellt hat in den letzten 15 Monaten. Alexander Kovacevic, ich habe es gesagt, Mattia Bellucci, Brandon Nakashima, im Finale verlor er dann gegen Flavio Cobolli. Alexander Zverev hatte in der ersten Runde gegen Quentin Moutet keinerlei Probleme, 6-2, 6-4 und dann verlor er gegen Mirmek Kaczmanovic mit 3-6, 7-6 und 6-7. Es bricht eine Zeit an, die ihm in den letzten Jahren nicht so richtig leicht gefallen ist. Die langsamen Hartplätze, Acapulco war letztes Jahr auch in der zweiten Runde Schluss. Wir haben dann Indian Wells, was nie so richtig gut für ihn gelaufen ist. Er hat viel über Surf und Volley versucht, er hat viel dann auch mit Angriffen versucht etc. Nach längerer Pause, und ich glaube, es war die richtige Idee, dass er mal eine längere Pause jetzt genommen hat nach den Australian Open, war es ein rostiges erstes Turnier für Alexander Zverev.
Ja, und ich würde auch sagen, verdient verloren. Also Kaczmanovic, der ja mal die Nummer 1 bei den Junioren war und bei den Herren häufig unterhaltsame Matches spielt, aber einfach auch nicht den Aufschlag hat, um ganz oben mitzuhalten, hat hier so ein bisschen Karriereresultat rausgezaubert. Und Zverev hat viele Asse gehabt, aber auch relativ viele Fehler von der Grundlinie. Und das ist dann ja häufig eher ein Faktor, wie von dir angesprochen, wenn man länger nicht dabei ist. Und Kecmanovic besitzt dann so den Biss und auch die Fähigkeiten von der Grundlinie in so einem Match drin zu bleiben. Aber normalerweise fehlt ihm der Aufschlag, um das über die Ziellinie zu bekommen. Und das dürfte jetzt für ihn auch der größte Sieg hier eigentlich gewesen sein.
Erster Top-5-Sieg, ja.
Ja, und natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Karriereresultat für ihn so verdient, weil er häufig in so Matches drin ist, es dann aber eben nicht schafft. Und du hast schon angesprochen, die Zverev-Probleme beginnen jetzt und es ist ja auch immer noch nicht so ganz klar, wo geht es karrieretechnisch hin, als in sind die Grand Slams wirklich noch das Hauptziel oder ist es was anderes? Sind es erstmal die Tausender-Titel oder glaubt er eben, er kann den realistischen Angriff oben setzen? Wird er wahrscheinlich jetzt schon mal in French Open sehen. Normalerweise hat er in Wimbledon und den US Open nicht so richtig eine Chance, um den Sieg mitzuspielen. Wir warten jetzt mal ein bisschen ab, denke ich, und werden dann vermutlich so um Madrid, Rom, Turniere, die ihm sehr gut liegen, sehen, wo er leistungstechnisch steht.
Dafür hat er das Doppel an der Seite von Marcelo Melo gewonnen im Finale gegen Alexander Erler und Galloway. Und das ist sein erster Doppeltitel seit 2019 gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hatte so die, wenn man auch dann auf den sozialen Medien geschaut hat, er hatte so die Rolle des Stars bei diesem Turnier hat er übernommen und dann auch im Doppel konsequent und verantwortungsvoll durchgezogen. Wie gesagt, sein erster Titel seit 2019. Marcelo Melo hat jetzt innerhalb von 2 Wochen in Rio gewonnen an der Seite von João Fonseca und jetzt nochmal mit Alexander Zverev mit weit über 40 Jahren jetzt hier Marcelo Melo nochmal im 17. Herbst seiner Karriere. Aber für Zverev war es dann auch nochmal ein guter Erfolg und tatsächlich private News, seine Tochter war auch zum ersten Mal wohl mit dabei. Also der Rest der Woche schien wohl ganz in Ordnung zu sein für Zverev.
Ja, und ich weiß nicht, ob er den Turniersieg hier erwartet hat. Vermutlich denkt er immer, dass er das Turnier gewinnt. Aber ich würde sagen, es ist nominell besser gelaufen als bei Alex de Minaur. Aber jetzt dann auch schon so, wie man es eigentlich erwarten konnte.
Alex de Minaur hat gegen Brandon Nakashima verloren in der zweiten Runde, hatte in der ersten Runde schon hat in der ersten Runde gegen Patrick Kipson verloren, mit 1-6, 7-6 und 6-7 eine Niederlage, die für Alex de Minaur total unüblich ist. Gegen solche Spieler in den ersten Runden verliert jemand wie Alex de Minaur nicht.
Nee, gefühlt gewinnt er da 98% oder so solcher Matches. Und Kipson ist halt wirklich so ein bisschen so ein limitierter amerikanischer College-Spieler, der schon ein paar Höhepunkte hat, aber jetzt nun wirklich nicht die Wand in Person Alex de Minaur besiegt. Also das war für mich die kuriosere Niederlage hier, die ich auch nicht erwartet habe. Auch Casper Ruud hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Also für die Spitze ist das Turnier jetzt eher nicht gelaufen.
Und Alejandro Davidovic-Fokina, der dann auf einmal der Top-Gesetzte war, nachdem Zverev und Ruud und de Minaur ausgeschieden waren, verliert gegen Mattia Bellucci, was 3-6, 3-6, was dann auch eher überraschend war. Also ein sehr, sehr überraschendes Turnier insgesamt. Ein Turnier läuft noch und da fängt das Finale erst in 2 Stunden an. Das ist in Santiago de Chile. Ein Sandplatzturnier, der Abschluss des Golden Swings in Südamerika in Chile in einer Sandkiste. Das können wir, glaube ich, so sagen. Der Ball verspringt sehr und es ist immer sehr, sehr lustig, dass es zwischendurch dann wilde Ballwechsel gibt. Und dort stehen sich im Finale Luciano Daderi und Jannik Hanfmann gegenüber. Und ich habe das Halbfinale von Jannik Hanfmann gegen Francisco Cerundolo kommentiert. Und da hat er hinterher im Interview gesagt, das war eines der besten Matches, das ich gespielt habe. Ich habe einfach so, so gut gespielt. Erster Aufschlag, zweiter Aufschlag und da möchte ich nur heftig mit dem Kopf nicken. Jannik Hanfmann hatte hier die Möglichkeit, mit einer richtig guten Auslosung weit zu kommen. Die hatte er schon in Rio de Janeiro. Dort konnte er es nicht nutzen, verlor dort gegen Juan Manuel Cerundolo. Hier hat er es genutzt. Erste Runde gegen Dusan Lajovic, 6-0, 6-3. Dann 6-4, 6-3 gegen Camilo Ugo Carabelli. Dann gegen Vidus Gaubas mit 3-6, 6-2, 6-2 gewonnen. Da hat er auch noch Magenprobleme überstanden. Und dann 6-3, 6-4 gegen Francisco Cerundolo. Wenn man bei der ATP in irgendeiner Weise einen Swing oder eine Tour etablieren wollen würde, die auf über 500 Meter Höhe und auf Sand nur stattfinden würde. Jannik Hanfmann würde sich vordrängeln und würde sagen, hier, lasst mich drittes Finale in seiner Karriere nach Kitzbühel, nach Start, jetzt also auch in der Höhe von Santiago bei etwas mehr als 550 Metern.
Ich glaube sogar fast 1000, oder?
Na, es sind, also Santiago insgesamt sind es 520 und das ist ein bisschen höher. Also es ist also in diesem am Rand sind die Anden, also es ist auf jeden Fall höher. Es ist nicht Quito, aber es ist durchaus etwas höher. Es ist ungefähr München.
Okay. Naja, also ich hatte mir auch aufgeschrieben, Höhentennis-Spezialist. Mhm. Also das glaube ich, können wir einfach festhalten. Und ein großer Faktor ist natürlich der Kickaufschlag. Also einer der besseren auf der Tour. Und dann guckt man auch ganz schnell, oder mein erster Blick war, okay, wie viele Punkte hat er hier hinterm zweiten Aufschlag gewonnen, und sind halt absurd hohe Zahlen.
Absurd hohe Zahlen. Es ist wirklich durch die Woche gewesen, wie Jannik Hanfmann mit seinem Kickaufschlag mit dem zweiten gepunktet hat in dieser Woche.
Und da hat ja auch eigentlich keiner eine Chance. Also es gab ja immer mal wieder absurde Aufschläge von John Isner, wo der Ball dann so hoch abgesprungen ist, dass die Gegner nicht mal mit ausgestrecktem Schläger dran gekommen sind. So war es hier nicht. Nur, was willst du gegen einen richtig ausgeführten Kickaufschlag machen, der dich halt so weit nach außen treibt, wenn Hanfmann dann entweder direkt ans Netz kommt oder einen kurzen Ball bekommt. Da ist quasi nichts zu machen. Und das ist dann halt wirklich der berühmte Cheatcode. Und jetzt kann man ihm natürlich wünschen, oder möchte man ihm vielleicht auch wünschen, dass er das für sich nutzen kann. Ich glaube nicht, dass er ganz so viele Chancen noch erhalten wird, ATP-Finals zu spielen. Und Cerundolo ist ein super Sieg. Der sah ein bisschen platt aus nach der ganzen Tour durch Südamerika. Und eben Hanfmann im dritten Frühling und wahrscheinlich jetzt einfach nicht so häufig die Möglichkeit bekommen. Also er geht da als Außenseiter rein. Chancenlos sehe ich ihn nicht. Es ist aber wirklich fast ein bisschen wie Tatjana Maria und Bogota. So ja. Ist es bei ihm und den hohen Turnieren.
Ja, es ist tatsächlich so. Und er ist ja seit der Grasensaison, arbeitet er mit Peter Popovic zusammen. Und bei den Australian Open hat er ja schon gesagt, das Erste, was Peter Popovic bei mir verbessert hat, ist der Aufschlag. Und der ist einfach so deutlich besser geworden. Und das war jetzt so ein bisschen die Früchte dieser Zusammenarbeit, die dort geerntet worden sind. Und Peter Popovic, ein sehr intensiver Typ, der auch gerne mal viel reinquatscht. Ich habe das Halbfinale kommentiert, es war gar nichts. Also er musste gar nichts sagen und das lief wie ferngesteuert für Jannik Hanfmann. Das war ein richtig, richtig gutes Match. Und insgesamt war die Woche richtig gut für Jannik Hanfmann. Und er rückt vor unter die Top 70 und wird den Rest des Jahres keine Probleme haben, hier noch Quali spielen zu müssen bei den Grand Slams. Auch das natürlich eine Geschichte, die für ihn eine große Geschichte ist mit 34 und ja, insgesamt ein perfektes Turnier hier in Santiago de Chile. Er war schon zum dritten Mal im Halbfinale und zum ersten Mal jetzt in diesem Finale. Dort trifft er auf Luciano Dardari, der hatte gegen Sebastian Baez im Halbfinale gewonnen. Luciano Dardari, es ist nach wie vor für mich ein kleines Rätsel, wie gut sich Luciano Dardari inzwischen in der erweiterten Weltspitze etabliert hat. Er ist inzwischen im tagesaktuellen Ranking ist er auf Platz 21. Er wird auch nach dem Turnier, sollte er es auch gewinnen, auf Platz 21 sein. Das ist die höchste Platzierung seiner Karriere. Wir haben schon mal drüber gesprochen, er hat einen sehr, sehr guten Turnierkalender mit vielen Sandplatzturnieren, mit vielen 250er-Turnieren etc. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln etc. Dass jeder so, wie er und sie mag, seinen Turnierplan zusammenzustellen, er macht das sehr schlau. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ist er wirklich so gut, wie das Ranking es darstellt, oder ist er ein bisschen ich möchte nicht sagen überbewertet, aber wenn man es mit einer Aktie vergleicht, ist da vielleicht ein bisschen Luft nach unten drin eigentlich.
Ja, das hat sehr solide Hausmannskost geschickt eingesetzt, ne?
Ja.
Und gewinnt er heute, ist er 12 im Race. Also da wird er natürlich nicht am Jahresende bleiben. Also da wäre ich extrem überrascht. Aber man muss sagen, er hat natürlich gut Australian Open gespielt. Ja, da war sein Aufschlag auch top. Hier war er jetzt gar nicht so top. Ja, habe ich das Gefühl gehabt, er hat sich einfach durchgearbeitet. Und es ist ja auch ein bisschen bezeichnend, dass er den Sieg gegen Baez im Halbfinale geschafft hat, der halt über Jahre der Spezialist hier für die Südamerika-Tour war. Und jetzt hat ihn Dardari so ein bisschen abgelöst. Und dann haben wir ja wirklich noch ein paar 250er-Turniere im Sommer. Und dann haben wir noch eine Vorbereitung der French Open. Also keiner wäre überrascht, wenn er in diesem Jahr wieder mit 3 bis 4 Titeln da rausgeht. Es erinnert ein bisschen an, weiß nicht, ob du dich noch an sie erinnerst, Anna Smashnova. Ja, genau, aus Israel. Die ja auch gefühlt einfach 10 bis 15 solcher Titel gewonnen hat und auch an die Top 10 rangekrochen ist. da erinnert das ein bisschen dran. Und er ist jetzt wirklich nicht der aufregendste Tennisspieler.
Nee, ist er nicht. Und wie gesagt, ich möchte ihm auch überhaupt nicht zu nahe treten oder so. Aber wenn man mich fragt, so die Top 30, was haben die für Stärken und warum stehen sie in den Top 30? Ich bin relativ selbstbewusst, bei allen zu erzählen, warum sie dort stehen, wo sie jetzt stehen. Bei Luciano Dadri fällt mir das wahrscheinlich am schwierigsten, hier bei den Herren in irgendeiner Weise herauszustellen, warum er dort im Moment unter den Top 25 der Welt ist. Das, ja.
Tja.
Ansonsten ist Santiago de Chile eigentlich ein lustiges Turnier. Um 13 Uhr, als Jannik Hanfmann seine ersten Matches alle bestritten hat, kaum ein Mensch auf der Tribüne. Abends ist es sehr stimmungsvoll und da war es dann auch im Halbfinale sehr stimmungsvoll. Ansonsten ist das wohl ein Turnier, wovon wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren werden verabschieden müssen.
Ach, da können wir von ausgehen, dass die Saudis die Lizenz versuchen werden zu kaufen. Es stand ja im Raum, dass 4 bis 6 Lizenzen verkauft werden sollen oder gekauft werden sollen von der ATP. Dann wahrscheinlich direkt gesponsert der Kauf von den Saudis und die dürften ziemlich weit oben auf der Liste stehen. Das Turnier war ja lange in Viña del Mar und ist dann nach Santiago umgezogen und ich kann mir auch vorstellen, dass die drunter leiden werden oder dass sie ein großer Challenger werden, weiß ich, ein 175er Challenger oder so.
Und Jannik Hanfmann wird dann auch wieder antreten. Das Finale 23.30 Uhr, jetzt also außerhalb unseres Aufnahmezeitraums und wir können jetzt gerade sagen, Taylor Townes und Peyton Stearns, die machen alles, um dieses Match möglichst lang zu halten. 7-6, 5-5 steht es dort jetzt für Peyton Stearns im zweiten Satz. Die beiden spielen schon seit 2 Stunden 14 Minuten. Hut ab! Wir kriegen es also nicht mehr rein hier in diesen Podcast. Wir hoffen, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn ihr das Projekt auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Für uns gibt es jetzt 2 Wochen Pause. Wir melden uns dann wieder nach dem Turnier in Indian Wells. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.